NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Am Mikrofon ist Melanie Thieltges. Guten Abend. Ein Glas Wein zum Essen, das Feierabendbier mit Kollegen. Alkohol gehört für viele Menschen einfach dazu. Laut Statistik trinken die Deutschen im Jahr etwa doppelt so viel Alkohol wie der Durchschnitt der Bevölkerung weltweit. Aber was ist Genuss? Was ist gefährlich für die Gesundheit? Wie gehe ich damit um, wenn ich ein Alkoholproblem habe? Darüber spreche ich in dieser Visite mit Dr. Katharina Kirsche, Hausärztin und Suchtmedizinerin aus Bad Bevensen. Und sie hat heute Vormittag auch ihre Fragen dazu am Servicetelefon beantwortet.
Guten Abend.
Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Ja, auch Alkohol in Maßen ist gefährlich, sagt die Gesundheitsorganisation WHO. Das besagen neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Frau Dr. Kirsche, viele erinnern sich noch, dass es mal hieß, ein Glas Rotwein sei gut für die Gesundheit.
Genau, das stimmt. Das ist lange so in aller Munde gewesen und das kann auch schon der Jugendliche so behaupten. Allerdings haben die neuen Studienlagen gezeigt, dass wirklich jeder potenziell Tropfen Alkohol toxische Auswirkungen hat.
Mhm. Welche Mengen sind gefährlich? Wie kann man das sagen?
Da gibt es verschiedene Einteilungen und es ist einfach nur wichtig zu wissen, wann der riskante Konsum anfängt. Und das ist für die Frau ein kleines Glas Rotwein pro Tag und für den Mann zwei kleine Bier. Mhm. Und ab da, sagt man, beginnt dann der riskante bzw. schädliche Konsum, der dann auch bis zur Sucht führen kann.
Also auch maßvolles Trinken ist gefährlich. Ja. Alkohol ist ja ein Nervengift. Was macht das generell mit unserem Gehirn und Körper?
Alkohol setzt überall an. Es unterbindet die Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Es führt dazu, dass die Leber sich umbaut, dass wir auch ganz viele Auswirkungen auf die Psyche haben, dass wir später Schlafstörungen bekommen, dass wir erregt sind, dass wir aggressiv werden, dass wir Missempfindungen in den Füßen bekommen, Gedächtnisstörungen.
Also ganz, ganz viele Folgen. Nun ist es ja so, dass Alkohol zu trinken zunächst mal ein gutes Gefühl macht vielen Menschen. Wie kommt das?
Das liegt daran, dass zunächst kleineren Mengen Alkohol im Rahmen des sozialen Trinkens, wie ich es immer nenne, enthemmend wirken. Sie sind stressabbauend. Zunächst fördern sie ein bisschen den Schlaf. Sie machen locker, man fühlt sich attraktiver. Und das sind alles sehr schöne Gefühle, die Alkohol anfänglich auslöst.
Das heißt aber, der Schritt zwischen Genuss und dem guten Gefühl und dem, ich brauche das immer, kann ganz kurz sein.
Der kann wirklich sehr kurz sein. Und ganz wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass jeder eine Suchterkrankung entwickeln kann. Es gibt keinen, der davor nicht gefeit ist. Das ist ganz wichtig, dass es einfach auch jeden treffen kann. Und Sucht ist ja ein Prozess. Das heißt, ich konsumiere Alkohol, ich merke, es tut mir gut, ich wiederhole es, ich gewöhne mich dran und dann beginnt nämlich auch der Missbrauch und das führt dann wiederum in die Abhängigkeit.
Mhm. Für wen ist denn Alkohol besonders gefährlich?
Eine ganz gefährliche Gruppe, die gar nicht so oft genannt wird, sind die Schwangeren. Ja, also Alkohol ist in kleinsten Maßen schon schädlich für die Mutter und das Kind, hat dann auch später ganz schwerwiegende Auswirkungen auf das Kleinkind. Und es ist absolut abzuraten, in der Schwangerschaft oder auch schon, wenn man plant, schwanger zu werden, Alkohol zu trinken. Und natürlich auch eine besondere Gruppe sind die Jugendlichen, bei denen auch die Hirnreife noch gar nicht abgeschlossen ist. Auch da hat es ganz toxische Wirkungen.
Es gab ja jetzt vor kurzem eine gute Meldung, sage ich mal, nämlich, dass das exzessive Trinken oder auch umgangssprachlich Komasaufen genannt bei Jugendlichen gerade so unbeliebt ist wie nie, hat die kaufmännische Krankenkasse Zahlen erhoben. Heißt das so ein bisschen, haben die Warnungen und Aufklärungskampagnen doch was gebracht?
Ich glaube ja, das ist ein Grund davon. Und ich sehe das auch bei den Jugendlichen, dass es auch eine leichte Suchtverschiebung gibt, dadurch, dass Cannabis auch legalisiert worden ist und Cannabis in kleinen Mengen ähnliche Wirkungen hat, habe ich das Gefühl als Suchtmedizinerin, dass sich da so eine Verschiebung ergibt. Die ist jetzt nicht massiv, aber sie ist auf jeden Fall vorhanden.
Viele haben ja in diesem Jahr und auch in den letzten Jahren schon den Dry January, den trockenen Januar ausgerufen und bewusst mal einen Monat ganz auf Wein, Bier, Schnaps verzichtet. Bringt das aus Ihrer Sicht was nur für einen Monat?
Absolut, das ist ein guter Anfang. Einfach mal, um für sich selber herauszufinden, bin ich eine gefährdete Person, was den Alkoholkonsum angeht. Wie viel trinke ich eigentlich? Und vor allen Dingen auch, man kann auch bei den Freunden mal gucken, dass man einfach sagt, Mensch, immer wenn wir uns am Wochenende treffen, wir kommen rein und dann heißt es, möchtest du einen Wein? Oder wir grillen, möchtest du ein Bier? Und einfach, um aus dieser Gewohnheit mal rauszukommen, zu reflektieren, wie viel konsumiere ich eigentlich und kann ich auch mal ohne Alkohol leben einen Monat, ist eine ganz wichtige Frage, die jeder für sich mal selber klären sollte.
Da sprechen Sie ja eine ganz wichtige Sache an, diese soziale Komponente, das Gesellige. Wer nicht mittrinkt, der muss sich ja oft dafür auch rechtfertigen, auch auf Feiern oder so fühlen sich viele dann von anderen dazu gedrängt, mitzutrinken. Ja. Ist das auch ein kulturelles Problem?
Absolut, das ist in Deutschland ein absolutes kulturelles Problem. Es ist auch wirklich schwierig, Nein zu sagen. Ich möchte da auch bei den Älteren auch von Gruppenzwang sprechen. Es ist relativ schwierig, ein alkoholisches Getränk auszuschlagen, wenn eine Frau im gebärfähigen Alter ein alkoholisches Getränk ausschlägt, ist es dann oft, bist du schwanger oder es wirft neue Fragen auf. Und mal Nein zu sagen, bedarf viel eigener Energie und auch Überzeugung, das nicht zu tun. Das ist wirklich sehr schade. Wenn jemand sagt, ich habe aufgehört mit dem Rauchen, wird man dafür gefeiert und die Freunde sagen, das ist wirklich klasse, ganz tolle Leistung. Aber keiner würde sagen, hast du richtig toll gemacht, du trinkst jetzt einen Monat lang nicht. So weit sind wir noch nicht in Deutschland und es ist sehr schade und da müssen wir unbedingt hinkommen.
Es muss ja auch nicht immer der trockene Januar sein, es kann ja auch der März gerne oder der Mai sein. Also das ist ganz beliebig, ja. Kann man einfach mal ausprobieren. Sie sagten schon, das mit dem kritischen Konsum kann so schleichend kommen. Wann merke ich denn, ich bin da gefährdet?
Es gibt verschiedene Fragenkataloge, die zum Beispiel ein Hausarzt mit einem abarbeiten könnte, wo man schon einen ersten Eindruck davon bekommt, bin ich gefährdet oder nicht. Ansonsten für einen selber gilt, trinke ich mehr als ein Glas Rotwein beispielsweise als Frau oder mehr als zwei kleine Bier als Mann pro Tag oder konsumiere ich einmal in der Woche mehr als 4 oder 5 alkoholische Getränke auf einmal, dann spricht man schon von einem riskanten Konsum. Und dann frage ich mich natürlich, habe ich schon Zeichen, die darauf hindeuten, dass ich abhängig sein könnte, wie zum Beispiel, dass ich die Trinkmenge erhöhen muss, um den gleichen Effekt zu bekommen, dass ich mich zum Beispiel wohler oder ruhiger fühle, habe ich ein Verlangen, dass ich mich schon richtig darauf freue, gleich nach Hause zu kommen und ein alkoholisches Getränk zu mir zu nehmen, merke ich, dass ich weiter trinke, obwohl ich vielleicht am nächsten Tag schon so ein leichtes, verkatertes Gefühl habe. Oder mich hat vielleicht schon mal ein Freund drauf angesprochen, gesagt, Mensch, gestern war wieder mal ein bisschen mehr. Also es gibt so ein paar Hinweise dafür, dass man einfach dann schon die Schwelle überschreitet zu nicht mehr risikoarmem Konsum.
Auch, dass das so ritualisiert ist mit dem Feierabendgetränk.
Genau, ich muss mich belohnen. Heute war ein wirklich harter Tag. Boah, jetzt habe ich mir echt dieses Feierabendbier verdient. Oder aber einfach auch anstoßen. Ich habe meine Bachelorarbeit abgeschlossen. Das ist alles nachvollziehbar, aber es muss in Maßen passieren.
Ja. Sie haben schon gesagt, Jugendliche gehören natürlich auch zu den ganz empfindlichen Gruppen. Junge Menschen, deren Gehirn noch nicht ausgereift ist, sind da ganz, ganz empfindlich auf das Nervengift Alkohol. Wie sollten Eltern denn mit dem Thema Alkohol umgehen, auch Stichwort so Vorbild sein?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo Alkohol überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Und ich für mich selber habe schon gemerkt, dass ich auch selber gar kein Bedürfnis dafür habe. Das heißt, das Umfeld, in dem ich mich befinde, ist extrem wichtig. Habe ich eine Familie, die regelmäßig Alkohol konsumiert, Feierabendbier, bin ich natürlich eher gefährdet, dass auch später selber als junger Erwachsener zu machen, weil ich das so kenne. Ich bin damit aufgewachsen. Das heißt, was Eltern auf jeden Fall machen sollten, ist sich darüber informieren. Es gibt ganz viele Anlaufstellen, die Diakonien, die Suchtberatungsstellen, die machen vor allen Dingen auch Aufklärungsgespräche für Eltern oder für Angehörige oder Freunde, einfach um schon mal zu informieren. Und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat ganz tolle Broschüren, die man kostenlos bestellen kann, für Eltern, wie sie ihrem Kind auf einem normalen, nicht verbietenden Weg Alkohol erklären können. Denn man muss dazu sagen, wenn man Jugendlichen oder auch prinzipiell, wenn man jemandem verbietet, etwas zu konsumieren, macht das die Substanz ja nur noch attraktiver. Mhm. Das heißt, dieses Gegenanreden und immer wieder vorwurfsvoll darüber zu sprechen, bringt einen nicht weiter, um das Kind dafür zu sensibilisieren, sondern da muss man andere Wege gehen und da hat man ganz tolle Möglichkeiten für Aufklärungsbroschüren und Infomaterial.
Alkohol wird unterschätzt. Er ist auch in Maßen nicht ungefährlich. Ihre Fragen zum Thema hat die Suchtexpertin und Allgemeinmedizinerin Dr. Katharina Kirscher aus Bad Bevensen heute Vormittag an unserem Visite-Hörertelefon beantwortet. Und mehr dazu gleich. Am Mikrofon ist Melanie Tiltges. Komm, trink einen mit, sei kein Spielverderber. Wein, Bier und Kurze gehören für viele dazu, am Feierabend, auf Festen oder beim gemütlichen Zusammensein. Alkohol ist Genuss, aber eben auch Rausch und schnell sind die Grenzen fließend, geht Kontrolle verloren. Wer nicht mittrinkt, muss sich oft rechtfertigen. Alkoholkonsum und Alkoholsucht sind in Deutschland unterschätzte Gefahren. Experten gehen von mehr als 14.000 Menschen jährlich aus, die an den Folgen von Alkohol sterben. Ihre Fragen zum Thema hat die Suchtmedizinerin und Hausärztin Katharina Kirscher heute Vormittag an unserem Visite-Service-Telefon beantwortet, zum Beispiel diese.
Also ich bin Alkoholiker und ich suche schon lange nach Therapie. Also Sucht ist in meinem Leben schon immer ein Thema gewesen. Ich bin schon mit süchtigen Eltern groß geworden, allerdings nicht Alkohol, sondern die haben gekifft. Aber das war immer schon so Teil unserer Familiendynamik, dass man Probleme deckelt dadurch, dass man Suchtmittel nutzt. Und so vor 10 Jahren ungefähr hat das angefangen, dass ich angefangen habe, ungesund zu trinken.
Was heißt das?
Ja, hat angefangen mit jeden Abend eine Flasche Wein und ist dann irgendwann mehr geworden und irgendwann 2 oder tatsächlich mehr Flaschen Wein. Also ich bin jetzt seit 10 Tagen nüchtern und habe in den letzten Jahren viele, viele Versuche unternommen und bin immer wieder rückfällig geworden.
Warum? Was sind Ihre Triggerfaktoren? Haben Sie das mal für sich herausgefunden, ob es einfach nur eine Person ist, ob es eine Stresssituation ist, ob es eine Schlafstörung ist?
Routine. Ich trinke eigentlich immer nur abends oder habe immer nur abends getrunken und manchmal auch schon am späten Nachmittag, aber jetzt nicht tagsüber.
Und hat Sie jemand anderes schon mal drauf angesprochen? Freunde, Familienmitglieder, der Sohn?
Also meine Familie weiß das und die haben mich auch schon drauf angesprochen und ich habe das aber auch von mir aus. Ich weiß das ja. Also.
Was haben Sie bisher unternommen, um dagegen etwas langfristig zu tun?
Dann war ich eine ganze Weile in einer Suchtgruppe.
Das hat Ihnen nicht zugesagt?
Halt so, bitte?
Das hat Ihnen nicht zugesagt, weil das hieß, da war ich. Das heißt, Sie sind da nicht mehr?
Naja, dann, dann war ich nüchtern und bin dann nicht mehr hingegangen und bin dann rückfällig geworden. Und dann hält mich halt diese Schamspirale immer ab. Ja. Ich schäme mich so, dass da dann wieder aufzukreuzen und versagt zu haben, mir einfach unheimlich schwer fällt.
Das glaube ich Ihnen sofort. Ich höre das auch schon an der Stimme, die stockt. Aber genau dafür sind die Suchtgruppen da. Die sind genau dafür da, dass man, auch wenn man in dem Moment sich stabil fühlt, dass man in der Woche da einmal hingeht oder alle 2 Wochen. Und wenn man da einfach nur sitzt und sich das nochmal von den anderen anhört, aber einfach mal wieder sich selber zu bestätigen, dass der Weg der richtige ist. Und Sie glauben gar nicht, wie viele Menschen Rückfälle haben. Ja, die Rückfallquote bei Alkohol ist sehr, sehr hoch.
Und Sie, bitte, ich weiß das. Also Wissen ist nicht das Problem. Ich habe mich vollen Bewusstseins da reinrutschen sehen. Ich habe zu jeder Zeit gewusst, dass das erstmal Missbrauch wurde, dass es dann irgendwann Sucht wurde und konnte es trotz all meines Wissens darüber nicht aufhalten. Ja. Deswegen suche ich ja gerade nach einer Therapie, weil ich auch, ich habe halt auch eine Veranlagung zur Depression und mein Vater ist gestorben und da waren noch Geschichten. Mhm. Also ich brauche einen Therapeuten.
Ja.
Und ich habe eine Liste gekriegt von einer Beraterin und telefoniere die alle ab und alle sagen, sie sind voll. Keine Chance. Ich bin da eingeschränkt, denn ich habe 2 Hunde und kann die nicht abgeben.
Da kann also ich nur sagen, es gibt Einrichtungen, Therapie, die Hunde nehmen.
Es wäre toll, wenn Sie mich dazu weiter beraten könnten und dann wäre ich dem auch gar nicht verschlossen. Grundsätzlich, also ich war schon viel in Therapie, ich bin auch Missbrauchsopfer, also da sind so viele Sachen dahinter. Und einer meiner besten, also mein bester Therapeut, den ich je hatte, der hat gesagt, in der stationären Therapie ist immer schwer, weil dann kommt man nach Hause und muss das wieder zu Hause umsetzen.
Es ist wieder richtig.
Insofern ist, hat er gesagt, er ist immer für eine ambulante Lösung.
Ja, das kann man
halt
auch genauso angehen.
Das ist so mein Ansatz.
Das ist ein sehr guter Ansatz. Also mein Vorschlag ist, dass Sie bei Ihrer Krankenkasse anrufen, erstmal klären, wer der Kostenträger einer ambulanten Therapie ist oder der Tagesklinik, dass Sie sich dann diesen Antrag zuschicken lassen. Der wird dann zusammen mit dem Hausarzt ausgefüllt und dann wird bei der Krankenkasse auch gleichzeitig noch nachgeguckt, beziehungsweise die Deutsche Rentenversicherung hat da auf jeden Fall eine Seite zu, wo man als Patient hingehen kann, wo auch die Haustiere mitgenommen werden können. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Das heißt, man müsste gucken, was ist bei Ihnen in der Nähe. Dann müsste man dort einmal Kontakt aufnehmen als Betroffener, würde die Situation schildern und wir haben ja immer noch unseren Antrag dann liegen, den Sie zusammen mit Ihrem Hausarzt, Hausärztin dann ausfüllen. Und es muss erstmal aber der Schritt in die richtige Richtung gegangen werden. Das heißt, die Anforderung liegt jetzt bei Ihnen. Sie klären den Kostenträger, Sie lassen sich die Formulare zuschicken, dann wird das Ganze ausgefüllt und dann schaut man, wenn es auch genehmigt worden ist, wie können wir jetzt daraus ein Therapiekonzept stricken.
Genau. Okay.
Vielen Dank für Ihren Anruf, vielen Dank für Ihre Offenheit. Wir wünschen Ihnen alles Gute.
Ich finde es toll, dass gerade seit Anfang des Jahres, ich höre ja viel NDR1 und ich finde es richtig toll, dass ganz viel Sendungen über Alkohol und Alkoholsucht gemacht werden, weil das wirklich eine der schlimmsten Geschichten, was Sucht angeht, ist, weil es halt so gegenwärtig ist und man sich auch so schwer entziehen kann, weil es halt so gesellschaftlich tragend ist auch eine Rolle. Also ne, gerade wenn man auf dem Land lebt, irgendwie man kann nirgends hingehen, ohne ein Bier angeboten zu kriegen.
Mhm.
Und wird schon komisch angeguckt, wenn man sagt, nö. Und das ist wirklich krass. Also krasser als bei anderen Drogen, wo man eine Beschaffungshürde hat. Mhm. Dieses Präsente.
Das ist ein sehr schönes Abschlusswort, muss ich jetzt mal sagen, so für eine Sendung, ja.
Vielen Dank.
Ja, okay.
Vielen Dank, alles Gute.
Ja, Ihnen auch.
Und danke. Tschüss.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Das Visite-Service-Telefon. Hallo.
Hallo.
Grüße Sie, Melanie Tieltges und Dr. Katharina Kirsche.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe gerade Ihre Sendung gehört und ich habe große Probleme in der Familie. Mein Sohn ist 55, ein sehr jugendlicher Typ, also er würde glatt mit 40 ein bisschen mehr vielleicht durchgehen, ist nicht verheiratet, hat eine Lebensgefährtin, die 25 Jahre jünger ist. Und das funktioniert auch seit 5 Jahren schon. Also von daher ist nichts einzuwenden, aber mein Sohn hat Verlustängste und diese Lebensgefährtin geht jetzt ins Ausland für ein Vierteljahr, vielleicht auch für ein halbes Jahr. Und jetzt hat mein Sohn, der hat schon mal eine 3-wöchige Entziehungskur gemacht. Jetzt hat er wieder angefangen zu trinken, weil er Verlustängste hat. Jetzt ist er gerade in der Therapie. Ich wollte einfach fragen, sollte man an so eine 3-wöchige Therapie, also stationär jetzt im Moment, noch einen Aufenthalt irgendwo in einer Klinik andenken?
Ja, das kommt immer auf Ihren Sohn drauf an. Was macht er denn beruflich?
Er ist im Medienbereich tätig. Er war Kameramann und hat seinen Job schon verloren dadurch.
Mhm. Das heißt, er ist arbeitssuchend gerade, oder?
Ja, er ist im Moment arbeitslos.
Das heißt, er hat jetzt einen qualifizierten Entzug gemacht und ist trocken. Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
Nein, er hat wieder angefangen, jetzt im Hinblick darauf, dass seine Lebensgefährtin jetzt ins Ausland geht.
Ja.
Und nun hat er wieder angefangen zu trinken. Er trinkt Wodka und füllt sich den in Wasserflaschen ab, damit wir es nicht sehen. Und er versteckt es. Und jetzt habe ich ihn, ich meine, klingt absurd, wenn die Mutter sich um den Sohn so kümmert, aber...
Wissen Sie, das ist ganz toll, das möchte ich an der Stelle mal erwähnen, dass Sie sich um Ihren Sohn kümmern. Viele alkoholerkrankte Personen verlieren nach und nach ihre sozialen Kontakte. Es wenden sich immer mehr Menschen von ihnen ab, weil auch viele frustriert sind und genervt. Und jetzt reiß dich doch mal zusammen, so vorwurfsvoll. Es ist so wichtig, dass Ihr Sohn jemanden hat, auch wenn er Sie vielleicht nicht jeden Tag schätzt und von Ihnen auch vielleicht genervt ist, weil Sie wieder nachfragen. Genau. Ja. Aber es ist so wichtig, dass Sie einfach da sind. Wenn Ihr Sohn schon mal einen qualifizierten Entzug gemacht hat, dann rate ich meinen Patienten immer dazu, in der Klinik anzurufen. Man ruft dann ja meistens immer auf der Station an und sagt, ich bin bei Ihnen schon bekannt, ich habe einen erneuten Rückfall, ich möchte gerne aufgenommen werden. Und bei uns ist es so im Landkreis, dass es dann viel zügiger geht mit der Aufnahme, weil alles schon bekannt ist, weil man genau weiß, wie man diesem Patienten in dem Moment helfen kann. Das heißt, mein Anraten wäre, wenn er das möchte, es muss von ihm selber, von innen heraus passieren. Und nicht für sie das zu machen oder für die Freundin. Es ist ganz wichtig, dass er dort anruft und darum bittet, aufgenommen zu werden. Also vielleicht können Sie ihn motivieren, dass er das noch einmal macht. Aber ansonsten ist es ganz, ganz toll, dass Sie an seiner Seite stehen, auch wenn es wirklich hart ist.
Ja, es ist sehr hart. Aber ich wollte jetzt einfach nur wissen, ob es ratsam ist. Ich habe heute Morgen was über die Psychiatrie in Lüneburg gehört und habe auch da mal gelesen im Internet über diese Klinik.
Die psychiatrischen Kliniken haben eine Sektorversorgung. Das bedeutet, dass wenn Ihr Sohn aus dem Raum Hannover kommt, dass er auch im Raum Hannover in die Klinik, die ihm zugeteilt ist, aufgenommen werden muss. Oder also dort meldet er sich an. Und insofern sollte dort, wo er bekannt ist, sich melden. Dann wird er dort hoffentlich zeitnah aufgenommen. Das entscheidet dann natürlich der Stationsarzt. Und dann wird ihm danach geholfen. Und dann bietet sich für ihn natürlich an, dass er danach vielleicht eine ambulante Therapie macht, ne? Oder in die Tagesklinik geht.
Ich sage immer ambulant, da haben wir uns auch schon erkundigt, das ist von 8 bis 16 Uhr. Und was ist danach und was ist am Wochenende?
Ne? Aber 8 bis 16 Uhr verschafft ihm immerhin eine Tagesstruktur, hilft ihm in dieser Zeit selbst zu reflektieren, vielleicht Wege zu finden, damit umzugehen. 8 bis 16 Uhr ist immer noch besser, als zu Hause zu sein, in seinem eigenen Gedanken rumzukreisen und eventuell dann doch zum Einkaufen aufs Markt zu gehen und sich dann doch die Flasche zu kaufen. Also eine geregelte Tagesstruktur, gerade für die, die arbeitssuchend oder arbeitslos sind, ist sehr wichtig.
Ja, ist gut. Da haben Sie mir schon einen guten Tipp gegeben. Ich danke Ihnen.
Und Sie selber wissen auch, dass Sie sich selber auch an die Diakonie oder an Suchtberatungsstellen wenden können. Und auch dort wird Ihnen als Angehörige geholfen. Und auch Sie können therapiert werden, weil Sie ja mitleiden. Sie sind ja mit abhängig, ne? In dem Sinne.
Ja.
Wir danken Ihnen sehr für Ihren Anruf und wir wünschen Ihnen ganz viel Kraft. Und
danke. Und das hat mir sehr geholfen.
Danke für Ihre Offenheit auch und alles Gute für Sie und Ihren Sohn.
Danke.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.
NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Im Studio ist Melanie Thieltges. Laut dem Alkoholatlas des Deutschen Krebsforschungszentrums sterben in Deutschland pro Jahr mehr als 14.000 Menschen an Krankheiten, die ausschließlich durch Alkoholtrinken entstanden sind. Wenn man Leiden dazu rechnet, bei denen Alkohol auch eine Rolle spielt, sind es geschätzt mehr als 40.000. Wer trinkt, will das meist nicht wahrhaben, versteckt seine Sucht. Im Studio ist die Hausärztin und Suchtmedizinerin Dr. Katharina Kirsche. Ja, Frau Dr. Kirsche, was sind für Sie als Ärztin Anzeichen? Da hat ein Patient, eine Patientin vielleicht ein Problem.
Die sind primär gar nicht so offensichtlich. Ich fische die nebenbei heraus, zum Beispiel bei einem Check-up. Da mache ich immer eine erweiterte Blutentnahme und gucke mir unter anderem auch die Leberwerte einmal an und mache einen Bauchultraschall, wenn er indiziert ist, mit. Und da fallen mir dann manchmal schon mal erhöhte Leberwerte auf oder dass bei der Blutbildung ein Wert ein bisschen erhöht ist. Und dann fange ich natürlich an, das mal anzusprechen. Das ist ein ganz heikles Thema, weil man das nicht jedem ansieht. Nicht jeder erfüllt das Erfolgskriterium eines Alkoholerkrankten mit sehr dicken Bauch, dünnen Beinchen, bisschen dickere Nase, vielleicht auch schon Gangunsicherheiten. Und die meisten sehen einfach ganz normal wie wir aus. Und die gilt es dann auf sehr niederschwellige Art anzusprechen, um auf dieses Thema schon mal aufmerksam zu machen.
Mhm. Fragen Sie dann auch, trinken Sie gelegentlich mal ein Bierchen?
Genau.
Oft ist ja auch die Formulierung Gläschen Wein und Bierchen schon die Verharmlosung, die wir da so mit einschließen. Ne?
Richtig. Ich erkläre dann immer, was Gründe sein könnten für erhöhte Leberwerte. Dann sage ich zum Beispiel, haben Sie in letzter Zeit vielleicht vermehrt Schmerzmittel eingenommen? Wenn das verneint wird, dann sage ich, oder trinken Sie gelegentlich mal einen Schluck Alkohol? Mhm. Das macht eigentlich jeder, möchte ich so behaupten. Und dann frage ich natürlich, wie viel ist denn ein Schluck? Ist das jeden Tag mal ein kleiner Schluck oder ist das nur am Wochenende? Und die sagen, nee, das ist schon regelmäßig. Dann frage ich immer, sind das 4 oder 5 Bier am Tag oder ist das eine Flasche Sekt? Mhm. Und dann versuche ich wirklich ohne Vorwurf zu erfragen, wie viel tatsächlich konsumiert wird, ob es manchmal auch ein bisschen mehr ist oder ein bisschen weniger, um dem Patienten erstmal das Gefühl zu geben, er wird erhört, er wird nicht gleich stigmatisiert, er wird ernst genommen und ich versuche eine Lösungsstrategie oder erstmal einen Fahrplan mit ihm zu entwickeln, wie es weitergehen könnte.
Mhm. Warum ist da so viel Scham dabei? Warum ist das immer noch so heikel, das anzusprechen?
Ich glaube, weil die meisten von denen, die tatsächlich betroffen sind, erstmal gar nicht ihren Alkoholkonsum als problematisch ansprechen und deswegen das gar nicht als erwähnenswert finden. Viele haben das Gefühl, dass sie dadurch vielleicht ein Mensch zweiter Klasse sind. Sie tragen Stigma, guck mal, der Alki. Und man kennt Sprichwörter dazu und Sprichweisen und das ist einfach auch furchtbar für den, der betroffen ist und dann traut er sich nicht, dann gilt er vielleicht als schwach, kann sich nicht durchsetzen und viele versuchen es erstmal selber, die ganzen Probleme zu lösen. Einige wollen auch gar nicht aufhören, aber meistens reicht alleine das Ansprechen schon aus, damit ein Patient, der einen kritischen Konsum zum Beispiel hat, ihn ein bisschen reduziert, denn 70% derjenigen, die alkoholisch ein Problem haben, kommen in Hausarztpraxen regelmäßig. Das heißt, wir hätten die Chance, alle mal anzusprechen. Man muss natürlich dafür ein Gefühl entwickeln, aber sie kommen zu uns.
Mhm. Nun ist ja körperlicher Entzug und was damit einhergeht, oft so ein Angstthema für viele. Manche versuchen es dann auf eigene Faust, aber eine Klinik ist sicherlich die bessere Adresse.
Absolut. Es kommt natürlich auf die Konsummenge drauf an, aber ein Alkoholentzugssyndrom ist sehr gefährlich. Das bedeutet, wenn ich die Patienten habe und dann sage, wie viel trinken sie denn? Und der Patient sagt, naja, ich trinke 15 Bier und eine Flasche Korn pro Tag. Aber Frau Kirsche, Sie haben recht, ich höre morgen auf. Mhm. Dann ist das Erste, was ich sage, Sie hören auf gar keinen Fall morgen auf. Das können wir nur zusammen machen, wenn es solch eine Menge ist im stationären Setting, weil er überwacht werden muss. Ja, es ist ein gerade so 2 bis 3 Tage, nachdem man seinen Alkoholkonsum von so einer großen Menge einschränkt, ist lebensgefährlich. Dazu kann ich überhaupt nicht raten. Mhm. Und deswegen, bevor ein Patient ein trockenen, kalten Entzug plant, um trocken zu werden, muss er sich unbedingt einmal beim Hausarzt melden, damit man mal die Option mit dem Patienten durchsprechen kann.
Sie haben ja schon gesagt, Sie entwickeln einen Fahrplan, wenn es da ein Problem gibt, wenn Sie das festgestellt und besprochen haben. Wie kann der aussehen?
Ganz wichtig ist erstmal einzuschätzen, was möchte der Patient überhaupt? Möchte er überhaupt trocken werden? Mhm. Sieht er das überhaupt als behandlungsbedürftig an? Und dann ist immer noch die Frage, wie jung ist er? Wie alt ist er? Hat er einen Vollzeitjob? Denn normalerweise würde ich empfehlen, machen Sie 3 Wochen einen stationären Entzug, also einen qualifizierten Entzug und danach in die ambulante Suchthilfe übertreten. Mhm. Wenn aber jetzt jemand das noch nicht seinem Arbeitgeber gesagt hat, vielleicht auch gar nicht alle Freunde und Familienmitglieder wissen, und ich sage, jetzt gehen Sie 3 Wochen in die stationäre Einrichtung, die verliere ich sofort, weil das nicht mit dem normalen Alltag kompatibel ist. Das bedeutet, ich muss mir überlegen, wie könnte ich diesen Patienten am besten einbringen. Nun, man kann ja auch teilstationär machen oder einen ambulanten Entzug. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber wichtig ist erstmal, dass ich ihn an diese ganze Suchthilfe und an das System erstmal anbinde, dass ich ihn nicht verliere, dass er sich nicht auf den Schlips getreten fühlt, sondern dass er wiederkommt und dass wir immer in Kontakt bleiben. Und irgendwann wird er sagen, Frau Kirsche, jetzt machen wir das. Ich habe 3 Wochen Urlaub, in der Zeit machen wir das. Mhm. Ja, weil im Durchschnitt kommt ein Alkoholkranker ja erst nach 16 Jahren Alkoholerkrankung zu einem Hilfesystem. Das bedeutet in die Suchtstelle oder zum Hausarzt. Und das ist eine wahnsinnig lange Zeit, in der sehr viel körperlicher und auch geistiger Schaden gesetzt wird.
Ja. Und die psychische Abhängigkeit zu überwinden ist ja sehr schwierig. Ja. Das heißt, sie brauchen langfristige Hilfen. Was können Betroffene da alles in Anspruch nehmen? Es gibt ja auch Selbsthilfegruppen. Es gibt so Organisationen wie das Blaue Kreuz zum Beispiel. Ja,
genau. Also man muss unterscheiden zwischen professioneller Suchthilfe und Selbsthilfe. Gruppen. Die professionelle Suchthilfe ist immer zeitlich begrenzt, wird halt von Ärzten, Psychiatern, Psychotherapeuten durchgeführt. Da sind die Plätze geringer als zum Beispiel in Suchthilfeeinrichtungen, in Selbsthilfegruppen. Das ist alles ehrenamtlich. Das ist für die auf lange Sicht gesehen der beste Plan, an eine Suchthilfegruppe mit angebunden zu sein. Ein wöchentliches Meeting alle 2 Wochen oder sei es einfach einmal im Monat sich beim Hausarzt vorzustellen. Aber wichtig ist einfach, dass der Patient angebunden wird.
Wie können denn Partner und Angehörige unterstützen? Das Thema Familie ist oft ja sehr problematisch.
Das ist sehr problematisch, denn nach jahrelangem Konsum besteht bei den Familienmitgliedern auch eine sogenannte Co-Abhängigkeit. Das heißt, der Alkoholkonsum oder die Folgen des Alkoholkonsums werden versucht, so ein bisschen von der betroffenen Person ferngehalten zu werden. Es werden die Aufgaben im Alltag übernommen, es werden Entschuldigungen gefunden oder es wird auch der Alkohol zugeteilt unter dem Gefühl, dass man das ja alles noch unter Kontrolle hat. Das heißt, es bedarf nicht nur den betroffenen Personen eine Suchthilfe anzubieten, sondern auch den Angehörigen. Und da kann man wunderbar in die Diakonien gehen, zum sozialpsychiatrischen Dienst. Es gibt genügend Einrichtungen, die vor allen Dingen auch Angehörige und Familienmitglieder betreuen. Oft ist es so, dass ein Angehöriger zu mir kommt, ich gebe ihm dann einen Flyer in die Hand und sage, melden Sie sich da schon mal, dass man schon mal weiß, wie könnte ich eventuell mit meinem Partner dann dahin gehen. Mhm. Aber wichtig ist, dass man eine ganz offene Ehrlichkeit gegenüber seinem engsten Freundeskreis oder überhaupt dem Freundeskreis hat, weil Alkohol wirklich an jeder Ecke lauert. Es ist die Schokopraline, es ist einmal der Sektempfang, weil jemand auf der Arbeit Geburtstag hat, es ist der Hustensaft, der Alkohol enthält. Es gibt so viele Fallen und ein Alkoholiker ist und bleibt ein Alkoholiker mit einer sehr, sehr hohen Rückfallwahrscheinlichkeit. Das muss man auch immer sagen, dass man ein Leben lang rückfallgefährdet ist. Um einfach dem Patienten auch die Angst zu nehmen, was passiert, wenn ich jetzt rückfällig werde, sondern einfach sagen, das ist in Ordnung, das kann vorkommen, lassen Sie uns überlegen, wie wir zusammen jetzt weitermachen können. Was war der Auslöser? Wie können wir das nächstes Mal verhindern?
Also Alkoholiker bleibt man ein Leben lang, das heißt eine Weinbrandbohne reicht, der berühmte Tropfen sozusagen. Sie haben schon gesagt, die Familien leiden damit, die brauchen dann oft wahrscheinlich auch einfach Unterstützung, auch die Partner und Kinder beispielsweise.
Ja, und das bekommen die auch.
Ja, eine Frage noch zur Suchtgefährdung, spielt Genetik da auch eine Rolle mit Blick, bin ich irgendwie gefährdet für Sucht, das ist in der Familie beispielsweise mal vorgekommen?
Aus meiner klinischen Erfahrung kann ich sagen, dass Familien, in denen ein Familienmitglied alkoholkrank ist, auch sehr wahrscheinlich ein weiteres Mitglied bekommt, was alkoholkrank ist. Ich sehe das leider sehr oft, dass wenn der Vater oder die Mutter alkoholkrank ist, dass eins der Kinder auch alkoholkrank wird. Die haben sich das Leben lang immer gesagt, ich möchte nicht so werden wie Mama, ich möchte nicht so werden wie Papa. Und diese Schleife, in dieser mentalen Schleife, in der sie sich befinden, ist toxisch. Und wenn dann doch mal irgendwann ein Auslöser kommt, es sei eine Trennung, es sei ein Jobverlust oder irgendetwas anderes Dramatisches, dann hat dieses Kind gelernt, sich zu erinnern, was haben Mama und Papa gemacht, und fängt auch automatisch an, Alkohol oder Rauchen, es ist immer je nachdem, es kann auch beides sein, als Kompensationsmechanismus zu nehmen. Mhm. Und wichtig ist, sowas vorher zu erkennen. Ich frage bei meinen Untersuchungen auch immer, gibt es Erkrankungen in Ihrer Familie? Und da gehört immer eine Suchtanamnese hinzu. Oder auch immer die Frage, haben Sie körperliches oder geistiges Trauma erlitten? Denn das sind alles Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit für vermehrten Alkoholkonsum steigern.
Alkohol wird unterschätzt, ist auch in Maßen eine Gefahr. Darüber spreche ich mit der Suchtexpertin und Allgemeinmedizinerin Dr. Katharina Kirsche. Und sie hat heute Vormittag auch viele Fragen dazu an unserem Visite-Service-Telefon beantwortet. Antworten hier gleich. Im Studio ist Melanie Tiltges. Ein frisches Helles, ein vollmundiger Roter, das schmeckt mal gut zum Essen oder in Gesellschaft. Doch Alkohol ist ein Nervengift und jeder Tropfen ist schädlich. Auch in Maßen gibt es, anders als lange angenommen, keine Entwarnung, sagen Experten deutlich, etwa von der Weltgesundheitsorganisation. Wer ein Problem mit Alkohol hat, geht selten offen damit um. Noch immer sind Scham und Stigma groß, auch für Angehörige oder Partner. Unser Studiogast, die Expertin Dr. Katharina Kirsche, ist Suchtmedizinerin und Hausärztin in Bad Bevensen und sie hat heute Vormittag am Visite-Service-Telefon viele Fragen rund ums Thema beantwortet, zum Beispiel diese.
Ich habe, denke ich mal, in meinem Leben genug Alkohol getrunken und möchte eigentlich gar nichts mehr trinken.
Ja.
Und nicht, dass ich ständig getrunken habe, aber so am Wochenende in Gesellschaft. Wie kann ich mich da am besten verhalten? Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich irgendwie so Probleme habe, dass ich wieder zu einem Glas Wein greife.
Das ist eine sehr gute Frage, denn damit sind Sie wirklich nicht alleine. Diesen Gedanken haben einfach auch viele. Die Frage ist ja immer, was sind das für Probleme? Denn Alkohol dient ja dafür, etwas zu kompensieren. Wenn Sie jetzt sagen, ich merke, ich bin dann gestresst oder ich bin genervt von meinen Enkelkindern oder ich weiß, ich muss morgen Arztbesuche machen und da habe ich Angst vor einem Ergebnis. Was ist das Gefühl, was dieser Alkohol Ihnen gibt, was Ihnen gut tut? Das ist die große Frage. Was macht er bei Ihnen? Beruhigt er Sie? Ist das ein wohlig warmes Gefühl? Was macht er mit Ihnen?
Dass ich erstmal meine Gedanken abschalten kann, in dem Moment ja nur. Und am nächsten Tag sind die Probleme ja wieder da und das möchte ich nicht mehr.
Genau. Welches Problem ist dann da?
Ja, ich will Ihnen sagen, das fing eigentlich an, als ich in das Haus meiner Mutter zog, unser Elternhaus. Meine Mutter wurde dement und ich habe sie gepflegt bis zum Tod, 3 Jahre. Und das war schon eine harte Nummer. Und das Haus gehört meinem Bruder, das Elternhaus. Und mir wurde gesagt, du kannst da wohnen bleiben und über die Miete, da sprechen wir schon, also dass ich nur die Nebenkosten zahle, weil ich auch nicht so eine hohe Rente habe. Und ja, und das hat sich nachher alles nicht bewahrheitet, was er mir versprochen hat. Also es wurde gesagt, man hat mir nichts versprochen.
Dann fasse ich das jetzt mal so zusammen. Sie sind mit anderen Erwartungen in eine Situation gegangen, die wirklich auch lebenseinschneidend war. Sie haben sich im Prinzip aufgeopfert bis zum letzten Tag und Demente zu pflegen ist wirklich eine absolut körperliche und psychische Herausforderung. Viele, die Demente pflegen, trinken tatsächlich Alkohol. Und jetzt stehen sie vor einer Situation, die sie nicht ändern können. Das heißt, sie stehen vor vollendeten Tatsachen. Es war alles anders abgemacht. Das heißt, sie machen jetzt im Prinzip ein Bewältigungstrinken. Ja, sie trinken, weil sie die Situation anders gar nicht ertragen können. Und es ist eine ganz, ganz, ganz schwierigere Situation, weil sie da so erstmal gar nicht rauskommen. Sie können das nicht ändern, das ist Ihre Wohnstätte. Sie können auch nicht ändern, dass er jetzt die Miete verlangt. Das bedeutet, was Sie in diesem Moment machen sollten, ist, auch wenn Sie schon älter sind, ich vermute das mal, ich höre das jetzt so an Ihrer Stimme, ist, dass auch Sie im Alter eine Psychotherapie anfangen. Denn ändern können Sie die Umstände nicht, in denen Sie sich befinden. Sie können aber lernen, diese Umstände zu akzeptieren und versuchen, dadurch dann weniger Alkohol als Kompensation zu trinken. Ich versuche immer meinen Patienten mitzugeben, dass ich sage, Sie müssen sich um Ihren eigenen Körper kümmern. Das bedeutet, lassen Sie nicht zu, jemand anderem so viel Macht zu geben, dass sie sich selber zugrunde richten. Das heißt, entwickeln sie einen Schutzmechanismus, entwickeln sie eine Strategie. Und wenn sie das erstmal so für sich akzeptiert haben, dann kann man ja überlegen. Man kann ja auch zum Beispiel zum sozialen Dienst gehen und sagen, hören Sie zu, ich merke, die Situation, wie ich wohne und so weiter, die belastet mich. Ich würde gerne eine Seniorenwohnung mir suchen. Es ist ja nicht gesagt, auch mit einer kleinen Rente, dass sie keine andere Wohnung finden oder dass sie in eine Wohneinrichtung, so in einem Servicewohn mit angegliedert werden. Dass man erstmal guckt, dass man sie stabilisiert und dass sie dann von dort aus gucken, was kann ich machen, um meine Situation zu ändern.
Ja, das habe ich noch gar nicht gesagt. Es ist ja viel schlimmer gekommen. Das Haus wurde jetzt verkauft. Und ich wohne ja oben in dem Bereich und ich war auch schon beim Anwalt und ich brauche laut Anwalt überhaupt nicht raus. Aber ich möchte das jetzt nicht mehr, weil ich das alles gar nicht mehr ertragen kann. Ich hänge ja auch an dem Haus und habe hier viel gemacht und getan. Und ich bin jetzt auch schon auf Wohnungssuche. Ich möchte eine Seniorenwohnung haben.
Mhm. Das finde ich doch schon mal einen guten Plan. Jetzt ist einfach nur noch wichtig, dass Sie da mit einer annähernd guten, gesunden, psychischen Einstellung da auch rausgehen. Denn das wird Sie ja ein Leben lang begleiten. Das heißt, suchen Sie sich Hilfe, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt oder aber auch nehmen Sie das Telefonbuch, schlagen Sie es auf, gucken Sie nach Psychotherapeuten, rufen Sie wirklich jeden an, weil die Wartelisten lang sind und wenn doch mal irgendwas frei ist, dass Sie da reinhuschen können. Und dann fangen Sie doch erstmal an, etwas für sich zu tun. Denn die äußeren Umstände können Sie momentan und auf lange Sicht da jetzt so erstmal nicht ändern.
Das ist richtig. Ich danke Ihnen.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, dass Sie auch eine gute Beratung finden und jemanden an Ihrer Seite, der Ihnen ein bisschen hilft, die Probleme zu lösen. Dankeschön für Ihren Anruf.
Dankeschön.
Tschüss. Wir danken Ihnen. Tschüss. Alles Gute. NDR1 Niedersachsen, das Visite-Service-Telefon. Im Studio sind Melanie Tieltges und Dr. Katharina Kirsche.
Erstmal ganz liebe Grüße aus Cuxhaven. Also, ich habe eine Ziehtochter. Ich kenne die Eltern sehr gut. Wie das Kind 7 Jahre alt war, haben sich die Eltern geschieden. Danach lebte sie immer bei ihrem Vater. Dann, wie sie älter wurde, angefangen, also so mit 13, 14, Alkohol zu trinken und auch sich geritzt, also borderline. Und ich bin vom Beruf Fahrlehrer und sie hat bei mir ihren Führerschein auch gemacht. Und ich habe sie dann irgendwann mal darauf angesprochen und auch mit dem Alkohol, weil sie es geschafft hat, eine 0,33er Flasche Bier innerhalb von 3 Sekunden in sich reinzuziehen. Und dann habe ich gesagt, du sag ich finde das gar nicht so schön. Ich sage, ein Bier trinken ist zwar okay, aber so schnell, ich sage, und so viel, das finde ich nicht schön. Hast du denn irgendwelche Probleme? Mhm. Ja, und sie hat also ihre ganzen Probleme immer im Alkohol ertränkt. Wir wohnen in Cuxhaven, sie ist dann immer zur Bucht gegangen, zur Elbe. Und da hing ganz viel dran. Also sie wollte auch nicht mehr alleine sein, weil keiner sie versteht. Ich habe sie darauf angesprochen. Ich sage, ey, meinst du wirklich, Alkohol ist die Lösung? Ich sage, du ertränkst deinen Kummer, deinen Gram. Ich sage, dann hast du nächsten Tag doch den Kater, aber die Probleme sind da. Mhm. Ich sage, meinst du nicht, wenn wir über die Probleme reden, die du hast, und wir gucken, wo die Ursachen für liegen, dass wir das vielleicht schaffen, dass du keinen Alkohol mehr trinkst? Und dann sagt sie, ja, ich verstehe das und ich möchte das auch nicht. Und jetzt sind wir so stolz, sie ist gestern 18 geworden. 290 Tage ohne Alkohol.
Das ist also ganz toll. Wahnsinn.
Sie hat aufgehört. Es sind viele, viele Gespräche, auch heute noch, wo wir beide sitzen, wo auch manchmal viele Tränen fließen. Und sie aber weiß, auch durch meine Frau, sie ist nicht allein. Und mein Problem ist nur, dass ich zwar gut pädagogisch ausgebildet bin und das alles, aber ich weiß manchmal nicht, ob ich an meine Grenzen stoße oder ob ich nicht doch mir noch externe Hilfe zuholen soll, weil ich möchte ihr helfen und das klappt auch alles und wir sind immer im ständigen Kontakt. Sie weiß, sie kann jederzeit bei uns schlafen, sie hat immer ein offenes Ohr, aber manchmal denke ich so, boah, du brauchst vielleicht auch Hilfe. Du bist kein Arzt, du bist so ein Leidenspsychologe, wie man das halt als Fahrlehrer ist. Man hört zu, man ist da, aber manchmal, und da frage ich mich, macht es Sinn, jetzt noch ärztlichen Rat dazu zu holen?
Also vorweg muss ich einmal sagen, ich habe eine Gänsehaut bekommen, als Sie das alles so erzählt haben, weil es wirklich selten ist, dass jemand einen Angehörigen findet, beziehungsweise Sie sind ja ein Freund, Sie sind noch gar nicht mal ein Familienmitglied, der so für diese Person einsteht und hinter ihr steht, das ist wirklich, das finde ich ganz fantastisch. Und ich muss auch sagen, wenn Sie für sich das Gefühl haben, dass Sie mit Ihrer Empathie und mit Ihren Ratschlägen an eine Grenze kommen, ist das immer ein Zeichen darüber, dass Ihnen auch ein bisschen die Abgrenzung fehlt. Das ist ja das, was wir dann in unserem Studio lernen. Das bedeutet, Sie haben jetzt einen Zustand erreicht, auf dem Sie sehr gut miteinander kommunizieren können und sich helfen können. Jetzt muss im Prinzip wieder so ein bisschen an der Basis von ihrer Ziehtochter mitgearbeitet werden, dass das auch lange so weiter anhält. Und da ist es wirklich wichtig, dass sie jemanden findet, eine Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten, dem sie auch vertrauen kann. Denn man darf nicht unterschätzen, Alkohol hat eine hohe Rückfallquote und Borderline-Patienten sind ein ganz schwieriges Klientel, weil sie sehr schnell emotional auch wieder instabil werden können. Nehmen Sie auf jeden Fall professionelle Hilfe in Anspruch, aber kommunizieren Sie das auf jeden Fall mit ihr, dass sie nicht das Gefühl hat, dass sie das jetzt nicht mehr wollen, sondern dass sie merken, dass sie emotional und fachlich auch an ihre Grenzen kommen und jetzt sich gerne ein bisschen Unterstützung dazu holen würden.
Vielen Dank für Ihre Offenheit. Das war ganz wichtig. Alles Gute Vielen nach Cuxhaven.
Dank. Ja, danke. Tschüss.
Tschüss.
Wer regelmäßig Alkohol trinkt, nimmt zum Beispiel ein höheres Risiko für Krebs, Herzinfarkt und Schlaganfall in Kauf. Davor hat mein Gast Dr. Katharina Kirsche gewarnt. Sie ist Hausärztin und Suchtmedizinerin in Bad Bevensen. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Ja, und deshalb ist es auch wichtig, nicht wegzuschauen, wenn jemand Hilfe braucht und gut auf die eigene Gesundheit zu achten. In diesem Sinn, passen Sie auf sich auf. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Melanie Tiltges. Ihnen noch einen guten Abend.